Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dein Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Richter und AG-Leiter und ich darf dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz herzlich begrüßen zu unserer neuen öffentlich-rechtlichen Folge. Ja, Klaas und Klaus, ihr kennt sie schon aus den vergangenen Folgen zur Behördenklausur und zur Anhörung. Klaas und Klaus wissen immer noch Bescheid, sie machen Bescheide, sie sind nämlich Verwaltungsjuristen hier bei der Bezirksregierung, in deren Räumen wir auch sitzen. Klaas ist Regierungsdirektor und Klaus ist Oberregierungsrat und beide erfahrene öffentlich-rechtliche AG-Leiter. Und des Weiteren haben wir hier auch sitzen den, beziehungsweise ich sage erstmal hallo Klaus.
Hallo.
Hallo Klaas.
Schönen guten Morgen.
Und hallo Martin.
Hallo.
Das ist nämlich der Martin Leising und Martin ist Referendar, gerade in der fortgeschrittenen Arbeitsgemeinschaft und auch ein Örechtsbrain, hat nämlich am Lehrstuhl für öffentliches Recht bei dem Professor Dieblein gearbeitet und hat auch, ja, wie soll ich sagen, ein paar Neuigkeiten im Gepäck, ne?
Genau, also ja, wir wollen ja heute über Verwaltungsvollstreckung reden, so viel darf ich schon mal spoilern.
Genau, Verwaltungsvollstreckung ist unser übergreifendes Thema, übrigens eine Reihe, ne, das ist jetzt die erste Folge, wir gucken mal, wie viel es wären.
Genau, und ganz am Ende wird es dann von dieser Reihe auch nochmal ins Geld gehen und da gab es tatsächlich Neuerungen und ja, die schauen wir uns ganz am Ende nochmal an.
Genau, da geht es um die Kostentragungspflicht, insbesondere nach Vollstreckungsmaßnahmen der Polizei. Ja. Aber wir fangen ja mal vorne an, nämlich insgesamt bei der Verwaltungsvollstreckung. Ich muss sagen, das ist so ein kleines Thema, bei dem ich immer ein bisschen nervös werde. Vielleicht geht das anderen Hörerinnen und Hörern auch so, weil man muss da ja super aufpassen, dass man sich nicht in den einzelnen Stufen verheddert, in denen man sich da befindet. Und ich habe eine gewisse Nervosität, inwiefern ich mich da manchmal durch den Wald irre und mich verirren werde. Aber ich fühle mich hier ja bestens begleitet und ja, freue mich auf das, was ihr zu erzählen habt.
Ja, wir machen heute wirklich das volle Programm, wahrscheinlich durch alle zwei, drei, wie viel auch immer, Folgen. Also es geht um die Grundverfügung, es geht um die Androhung, es geht um die Festsetzung und zum Schluss um die Kosten. Also ich glaube, wenn man das alles einmal gehört hat, dann braucht man da keine Angst vor haben. Denn mir geht's genauso wie dir, wenn ich das Wort Vollstreckung gehört habe als Jurist, als Student und Referendar. Da war ich auch immer gleich ein bisschen nervös, weil ich nie genau wusste, was ist denn jetzt los.
Kann ich mich anschließen.
Ich denke, da können wir heute vielleicht für ein bisschen Klarheit sorgen. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Ja, dieses Schachtelprinzip haben wir ja bei einigen Klausurtypen, ne? Und da kann ich auch sagen, nach meiner Erfahrung, auch nach meiner Korrekturerfahrung, das sind so Klausuren, wo das Justizprüfungsamt gucken möchte, so, ja, behält er die Ruhe? Behält er oder sie die Ruhe, ne? Kommt er hier, lässt er sich nicht aus dem Konzept bringen, weil das hat ja ein sehr striktes Schema, auf das wir eingehen werden. Und wenn man dieses Schema beherrscht, dann ja, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite und braucht gar nicht so viel Sorge vor diesem Thema zu haben. In diesem Sinne würde ich sagen, ne? Wie gehabt, ihr könnt uns folgen bei Instagram unter ref.pod oder per E-Mail könnt ihr uns erreichen unter jura.ref.pod@gmail.com. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir mal gemeinsam durch den Jingle gehen. Ja, herzlich willkommen zurück und wir reden, wie gesagt, über die Verwaltungsvollstreckung. Wir können schon mal sagen, wir werden uns erst mit dem sogenannten gestreckten Verfahren beschäftigen, dann mit dem Sofortvollzug und schließlich uns über die Kosten unterhalten. Wie Martin gesagt hat, dann geht's nochmal ins Geld oder ums Geld. Ne? Ja, wie wollen wir einsteigen?
Vielleicht erstmal mit der Prüfungsrelevanz oder mit der Bedeutung des Themas für die Examensprüfung. Das ist so interessant, weil es prüfungs- und praxisrelevant ist. Also praxisrelevant, wir sind hier in der Bezirksregierung mit unterschiedlichsten Dezernaten, unter anderem im Dezernat Schulrecht gibt es einen ganz eigenen Bereich für Schulpflichtverletzungen. Also Eltern, die ihre Kinder bewusst zu Hause im Homeschooling unter anderem beschulen wollen. Und naja, um das dem irgendwie entgegenzuwirken und die Schulpflicht doch durchzusetzen, braucht man einfach Zwangsmittel, ja, also Verwaltungsvollstreckung. Das ist in der Praxis total wichtig und in der Examensprüfung natürlich auch aus unterschiedlichen Gründen. Also man hat einmal sowohl in der V1 als auch in der V2-Klausur immer so einen Anschluss sozusagen an die Grundprüfung. Ich glaube, so ein bisschen auch, um die Klausur vielleicht anzudicken. Also wenn vielleicht noch so 10, 20 Minuten an Schreibaufwand fehlen, dann kann man gut nochmal so eine Grundverfügung mit Zwangsgeld oder was hinten anstellen. Und natürlich kann man auch isoliert so eine Kosten- oder so eine Vollstreckungsmaßnahme prüfen. Und dann kommt es, wie gesagt, auf die Struktur an.
Genau. Also auch was die Relevanz angeht, häufig in den Klausuren, dass wir es einfach sehen, dass korrigiert werden muss, dass in den Klausuren auftaucht und deswegen vielleicht da nicht ganz auf die ganz große Lücke lernen, denn dann fällt man ein Stück weit auf die Nase und es kommt so wie 80-5er einfach regelmäßig dran. Vielleicht nicht in jedem Durchgang, aber ist jetzt kein Randthema, sondern wie Klaas auch schon zu Recht sagte, eignet sich wunderbar, um Klausursachverhalt oder einen Aktenauszug, der vielleicht nicht ganz ausreichend ist für 5 Stunden, eben entsprechend anzudecken, ist, glaube ich, fürs Justizprüfungsamt auch wieder leicht gemacht. Mhm. Da müssen die jetzt nicht viel Kreativität besitzen und dann ist man eben voll in der Prüfung drin. Und da muss man sich da so ein bisschen durchhangeln.
Unsere klassischen Abschleppfälle, die sind dafür ja ein gutes Beispiel. Ne? Man kann sich ja erstmal abstrakt die Frage stellen, darf ich jemanden abschleppen? Zum Beispiel auf Grundlage der ordnungsbehördlichen Generalklausel. Da können ja noch schon spannende Probleme verborgen liegen. Ne? Gibt es ein wirksames Halteverbotsschild und so weiter und so fort. Ne? Und dann möchte das Justizprüfungsamt das abprüfen, aber denkt sich, Klausur ist noch ein bisschen zu kurz. Komm, wir lassen den mal abschleppen. Ne? Dann stellt sich nicht mehr die Frage, darf ich den abschleppen? Sondern dann stellt sich nicht mehr die Frage, durfte ich auf Grundlage der Generalklausel irgendwie eine Verfügung erlassen, aufgrund der abgeschleppt würde, sondern durfte ich rein tatsächlich diese Abschleppvornahme vornehmen. Ne? Und dann, wenn man es dann noch ein bisschen andicken will, kann man sagen, ja, wir machen jetzt einen Kostenbescheid daraus. Also der Störer, meistens ist es ja dann der Halter, bekommt einfach einen Kostenbescheid von uns und dann stellt sich die Frage, ist der rechtmäßig? Das hängt davon ab, dass das Abschleppen rechtmäßig gewesen ist und das hängt davon ab, werden wir noch im Detail darauf zurückkommen, ob entweder ein Grundverwaltungsakt wirksam gewesen ist oder ob die Behörde innerhalb ihrer Befugnisse gehandelt hat. Das heißt, ein hypothetischer Grund-VA wäre rechtmäßig gewesen. Ja. Wie guckst du so auf die Thematik, Martin, so als Referendar?
Ja, also es gefühlt in jeder öffentlich-rechtlichen Klausur, die man irgendwie mit einem Bescheid hat, dann steht noch irgendwas mit, drohen wir Ihnen noch ein Zwangsgeld oder Ähnliches an. Also den Eindruck, den ich jetzt, ohne den Klausurenpool zu kennen, habe, ist auch, ist sehr, sehr gerne vom LJPA noch irgendwo reingebastelt. Aber auf der anderen Seite selten der Schwerpunkt, was halt heißt, wenn man da die Strukturen beherrscht, kann man natürlich ohne allzu großen Zeitaufwand diesen Themenblock noch abarbeiten, hat dann natürlich mehr Zeit und Kapazitäten für die sonstigen Schwerpunkte der Klausur.
Und ein letzter Hinweis noch, bevor wir jetzt dann in die Tiefe einsteigen. Du hast ja am Lehrstuhl von dem Professor Dietlein gearbeitet, ne? Habe ich das eigentlich in der Einführung gesagt?
Ja, hast du.
Habe ich gesagt, ne? Viele Grüße an dieser Stelle und auch ein guter Literaturtipp. Zumindest die Referendarinnen und Referendare in NRW haben über Back Online nämlich Zugriff auf das Lehrbuch von Dietlein Hellermann, Öffentliches Recht in Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es auch ein Kapitel zur Verwaltungsvollstreckung und das finde ich persönlich, habe ich als Referendar damit schon gelernt und jetzt habe ich mich auch auf die Folge wieder damit vorbereitet, finde ich sehr gut.
Ja, Struktur ist ja schon ziemlich oft gefallen, der Begriff. Und deshalb versuchen wir auch mal, so eine Grundstruktur hier reinzubringen. Es ist immer schwierig, wenn man einem Zuhörer ein Schema vermitteln will, der das ja da nicht sieht. Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal, also wie schon angeteasert, erstmal mit dem gestreckten Verfahren anfangen, dann mit dem Sofortvollzug weitermachen und ganz am Schluss in die Kosten gehen. Zum gestreckten Verfahren, was muss man dazu wissen? Also Vollstreckungsmaßnahmen, quasi die erste Grundregel ist sozusagen, dass man neben der Grundverfügung ein komplett losgelöstes oder eigenständiges Vollstreckungsverfahren hat. Das heißt, die sind in ihrer Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit grundsätzlich voneinander getrennt. Und im gestreckten Verfahren, das heißt gestrecktes Verfahren, weil man erst die Grundverfügung braucht und dann durch unterschiedliche Vollstreckungsschritte durchgehen muss, bis man das Vollstreckungsmittel, also das Zwangsmittel, anwenden darf. Wenn man das grob gliedern möchte, das ist...
Da einmal kurz, nur um das nochmal zu paraphrasieren, weil ich glaube, das ist sehr wichtig. Also auch hier wieder Trennungsprinzip. Ne? Wir haben das Verwaltungsverfahren, das zum Erlass der Grundverfügung führt. Das ist eine Verfahren. Man kann sagen, das ist die Primärebene. Dann gibt es das Vollstreckungsverfahren, das sich daran anschließt, wo es um die zwangsweise Durchsetzung dieser Grundverfügung geht. Das ist dann die, kann man sagen, die Sekundärebene. Und dann zum Schluss... werden wir noch drauf zu sprechen kommen, wenn es um die Kosten geht, dass die Tertiärebene. Alles zu trennen. Wir lieben es ja zu trennen als Juristen. Wir scheiden ja auch Menschen und so.
Wenn man das sich so vor Augen führt, dann hat man im gestreckten Verfahren, wie gesagt, Grundverfügung erstmal bei uns, Androhung, Festsetzung und Anwendung des Zwangsmittels. Damit man da den Überblick so ein bisschen behält, empfiehlt es sich, finde ich, relativ klare Obersätze natürlich zu bilden, aus denen sich schon ergibt, wo bin ich denn?
Ganz wichtig.
Und wenn man sich die Grobgliederung mal anguckt oder ins Gesetz mal schaut, zum Beispiel ins VWVG NRW 55 fortfolgende sind die Vorschriften, die die Verwaltungsvollstreckung betreffen. Ja. Wir sind jetzt im gestreckten Verfahren, das ist 55 Absatz 1.
Wir haben vorher abgesprochen, dass ich jetzt der Lesebeauftragte für das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW bin und Martin macht das POLG NRW. Also der 55.1 VWVG NRW, meine Güte, wir werden viele Zungenbrecher heute haben. Der Verwaltungsakt, der auf die Vornahme einer Handlung oder auf Duldung oder Unterlassung gerichtet ist, kann mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden, wenn er unanfechtbar ist oder wenn ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat.
Genau, das ist sozusagen erst einmal der Anwendungsbereich. Wir bleiben mal beim VWVG erstmal. Und wenn man sich das VWVG oder die 55 fortfolgende durchguckt, dann sieht man auch, wie die Prüfung oder wie man die Prüfung aufbauen könnte. Das ist jetzt nur eine Empfehlung. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man könnte erstmal mit, wie gesagt, der Rechtsgrundlage starten, die idealerweise relativ umfangreich ist. Also alles, was man innerhalb der 55 fortfolgende VWVG anspricht, sollte man auch in der Rechtsgrundlage bringen. Wenn man eine normale Vollstreckungsmaßnahme hat, dann braucht man den 55.1. Das ist das, was du gerade, die Vorschrift, die du gerade vorgelesen hast. Dann muss man sich irgendwann ja auch noch fragen, welches Zwangsmittel wende ich an? Das ist der 57. Die sind dann näher geregelt in den 59 fortfolgende. Und dann kommen wir zu diesen Vollstreckungsschritten 63, 64 und 65.
Und das kann man ruhig alles reinnehmen, ne? Ist im Einzelnen Geschmacksfrage. Also ich als Praktiker bin ich ein eher Fan von kurzen Paragraphenketten, aber aus taktischen Gründen empfehle ich immer, lieber zu viel als zu wenig reinzunehmen, meistens.
Also ich finde es ganz schön, wenn man das da macht, dann zeigt man dem Prüfer direkt den Prüfungs-, also was man so vorhat in der Prüfung. Das ist so eine ganz große Überschrift, einfach nur mit einer Normenkette.
Genau, also zum Beispiel bei einer Abschleppmaßnahme wird in der Regel als Ersatzvornahme eingeordnet, dann ist die Paragraphenkette 55.1, dann 57, da werden die Zwangsmittel genannt, Absatz 1, Ziffer 1, und dann 59, da ist die Ersatzvornahme drin. Ja, dann 63 für die Androhung und 64 Festsetzung der Zwangsmittel, wobei ich gerade merke, bei Abschleppmaßnahmen werden wir noch dazu kommen, da hinkt dieses Beispiel ein bisschen, weil wir häufig im Sofortvollzug sind, ne? Aber dann denkt euch einen anderen Fall als Abschleppmaßnahme, hypothetisch halt bei einer Ersatzvornahme wäre das die Paragraphenkette und den 65 kann man auch noch zitieren.
Also das heißt, die Paragraphen sind erstmal, stellen dann erstmal so ein bisschen vor so einen Block und da muss man drüber kommen. Aber wenn man die einmal von vorne nach hinten durchliest, ich glaube, dann kommt man schon relativ weit. Ja. Also wie gesagt, die Normenkette haben wir 55 fortfolgende, formelle Rechtmäßigkeit direkt im 56, die Zuständigkeit geregelt, Verfahren, kann man ja auf die allgemeinen Erwägungen Bezug nehmen, Form hängt vom jeweiligen Verfahrensstadium ab und dann in der materiellen Rechtmäßigkeit würden wir dann auf die einzelnen Verfahrensschritte eingehen, gegliedert nach allgemeine Vollstreckungsvoraussetzung, also hier der 55.1, ordnungsgemäßes Vollstreckungsverfahren, also entweder der 63, wenn wir noch bei der Androhung sind, oder der 64, wenn wir schon bei der Festsetzung sind, und dann könnte man noch über den 65 die konkrete Anwendung, also wenn das Zwangsmittel schon festgesetzt ist, sprechen, da gibt es dann unter anderem auch Vollstreckungshindernisse. Und das ist so der ganz grobe Aufbau. Also man kann sich einmal von vorne nach hinten durchlesen und das, da kommt man wirklich weit mit.
Das werden wir anhand eines Beispiels ja auch gleich noch veranschaulichen, ne? Kurz zu dem Schema Androhung und Festsetzung, das haben wir jetzt hier in der materiellen Rechtmäßigkeit aufgeführt. Das dürfte auch, glaube ich, zumindest in Nordrhein-Westfalen herrschend sein, es so zu machen. Es gibt Leute, die das auch in der formellen Rechtmäßigkeit aufführen. Nur der Vollständigkeit halber.
Kenne ich auch so.
Ja, ich glaube, das ist, das geht beides. Aber wie gesagt, ich würde mich immer so ein bisschen an den Landesgepflogenheiten orientieren. Denn wenn der Prüfer nicht verwundert ist, weil er irgendwas Neues lesen muss, dann ist er, glaube ich, immer ganz gut, gut gelaunt und wohlgefällig.
Und hier mal ein Service-Hinweis an dieser Stelle, haben wir vorher nicht angesprochen, aber das sollten wir vielleicht mal machen. 2, 3 Schemata, die wir bringen in dieser Folgenreihe, die werden wir hochladen und in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinken. Dann kannst du, liebe Hörer, liebe Hörerin, da auch gerne das beim Hören runterladen und dann daneben halten. Dann kann man, glaube ich, uns auch besser folgen.
Wunderbar. Ja, das ist eigentlich ziemlich gut, dass wir heute Verwaltungsvollstreckung besprechen, denn wir sind ja hier zu viert, da dringt ja nichts nach außen. Ich habe folgendes Problem. Ich habe hier noch eine kleine Kneipe nebenbei, wird viel von Vergaberechtlern besucht, die heißt Zum Zuschlag. Und nach einem stressigen Tag, da gönnt man sich vielleicht mal die eine oder andere Zigarette. Das hat bisher auch immer ganz gut geklappt. Und jetzt hatte ich vor ein paar Wochen, habe ich tatsächlich ein Schreiben bekommen, da dann stand dann da drin, so sinngemäß, also da darf jetzt nicht geraucht werden. Das war mir noch gar nicht so ganz klar. Also das soll jetzt unterbleiben. Ich soll die Aschenbecher wegstellen. Ich soll ein Schild aufstellen. Rauchen verboten. Und ich soll dafür sorgen, dass die Gäste dann da nicht mehr rauchen. Ja, ich habe das dann auch so ein bisschen vergessen, war, hatte irgendwie viel zu tun in der Kammer. Und jetzt habe ich noch ein Schreiben bekommen und jetzt steht da drin, ich soll 3.000 Euro zahlen. Das ist ja viel Geld. Ich habe jetzt wieder meine Bezügemitteilung bekommen, also für mich sogar sehr viel Geld. Und da wollte ich jetzt mal eben fragen, geht das denn so einfach? Also ich bin da jetzt ein bisschen ratlos, was ich denn da machen kann. Ich müsste doch jetzt eigentlich irgendwie mal diesen ersten Bescheid aus der Welt kriegen. Wie heißt es immer in der Klausur? Den will ich doch beseitigen, ne? Klaas, hast du da eine Idee?
Also vielleicht gucken wir uns das zusammen mal an und dann können wir zusammen eine Lösung entwickeln.
Und wir unterstellen dabei, dass es Schreiben von wem sind?
Das muss ich nochmal nachgucken. Da habe ich gar nicht so richtig drauf geachtet. Ich glaube aber, es ist die zuständige Behörde irgendwo, ja.
Ja, wie geht's da weiter?
Also wir würden jetzt einfach mal die Formel Rechtmäßigkeit tatsächlich unterstellen. Uns interessiert ja jetzt erstmal das materielle Recht, damit wir das so ein bisschen gegliedert bekommen.
Ja, wobei zur formellen Rechtmäßigkeit haben wir da die Norm eigentlich genannt gerade.
Den 56?
Ja, das können wir einmal kurz, ich finde, das haben wir ganz schnell erledigt, den 56. Ich bin ja Beauftragter hier für das Vorlesen. Der 56, also der Zuständigkeit 56 Absatz 1 VWVG, ein VA wird von der Behörde vollzogen, die ihn erlassen hat. Sie vollzieht auch Widerspruchsentscheidungen, sodass die Zuständigkeit. Also derjenige, der den Grund-VA erlässt, ist auch für die Vollziehung oder die Vollstreckung zuständig. Verfahren, was die Anhörung anbelangt, ne, da können wir Bezug nehmen.
Da
Martin nickt
einfach.
Auch.
Ja. Genau, da gab es ja schon eine, wie ich finde, sehr gute Folge zu.
Und was können wir dazu sagen zur Anhörung?
Ja, Anhörung natürlich, wenn es ein belastender Verwaltungsakt ist und wir haben jetzt gerade gehört, das belastet schon sehr diese 3.000 Euro, grundsätzlich nötig, aber 28 Absatz 2 enthält ja auch Ausnahmen und da ist für unsere Folge hier jetzt die wichtigste Ausnahme natürlich die Nummer 5, denn da kann für Maßnahmen in der Verwaltungsvollstreckung von einer Anhörung abgesehen werden.
Ja, das ist auch der Regelfall in der Praxis, ne? Und dann schließlich zur Form, was gibt es dazu zu sagen? Wir haben bei der Zwangsmittelandrohung, die ist nach dem VWVG schriftlich zu erlassen, nach 63 Absatz 1 Satz 1 VWVG. Das kann man hier prüfen, kann man aber auch, wie seht ihr das, auch in der materiellen Rechtmäßigkeit ansprechen, ne? Wenn man da insgesamt auf die Festsetzung eingeht. Ist immer so eine Frage, was jetzt genau formell, was materiell. Okay, sorry, aber ich habe dich unterbrochen, Klaas.
Alles
du
gut.
Wolltest direkt in die materielle, da spielt ja auch meistens die Musik.
Genau, also wir hatten jetzt einfach die 55 fortfolgende einmal durchgeprüft oder wir können das ja mal kurz zusammen machen. Und zwar 55.1, den hast du ja gerade vorgelesen. Da steht hier erstmal drin, man braucht einen Verwaltungsakt, der muss auf die Vornahme einer Handlung, Duldung oder Unterlassung gerichtet sein. Und der muss vollstreckbar sein, also unanfechtbar oder wenn ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat. Und diese drei Voraussetzungen, die gucken wir uns einfach mal ein bisschen näher an. Die erste Voraussetzung, wie gesagt, Verwaltungsakt, da steht leider weder rechtmäßig noch wirksam. Die herrschende Auffassung ist, wie gesagt, Trennungsprinzip, dass man die erste Stufe Grundverfügung von der zweiten Stufe Vollstreckung trennt. Das bedeutet, es kommt hier nicht auf die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts an, sondern nur auf die Wirksamkeit. Also der muss in der Welt sein und wenn der in der Welt ist, kann man den vollstrecken. Das hat das ist natürlich immer glücklich, wenn man quasi vor dem Hintergrund effektive Gefahrenabwehr. Ne? Also wenn man eine Gefahrenabwehr-Klausur hat, dann kann man damit argumentieren. Manchmal wird das aber auch von den Referendaren als unfair empfunden, wenn man einen rechtswidrigen Grundverwaltungsakt hat und den trotzdem durchsetzen können soll.
Ja, wobei nach meinem Eindruck für die Praxis ist das im Grundsatz geklärt, dass es da auf die Wirksamkeit ankommt. Jedenfalls in Nordrhein-Westfalen. Es mag im Einzelnen Ausnahmefälle geben, aber die werden dann auch in der Klausur thematisiert. Das ist ja unsere ganz grundlegende Unterscheidung im gesamten Ölrecht zwischen Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit. Das sind ja nun mal zweierlei Schuhe. Und es ist ja auch nicht so ungerecht unter dem Gesichtspunkt. Ja, gegen den Grund-VA kann man sich ja wehren. Da muss man ihn halt, wie du meintest, Klaus, irgendwie beseitigen. Da muss man gegen klagen vorher. Es gibt allerdings, es ist nicht so ganz unfair, an einer Stelle kann das ja noch eine Rolle spielen, ne? Wenn das nicht rechtmäßig ist, der Grund-VA.
Hinten bei den Kosten.
Bei den Kosten, ja, und auch sonst, alle Vollstreckungsmaßnahmen sind ja Ermessensentscheidungen. Und wenn jetzt etwas grob rechtswidrig ist, aber noch nicht nichtig, dann kann man natürlich im Rahmen der Ermessensausübung überlegen, ist das jetzt noch verhältnismäßig?
Mhm. Aber das heißt ja für mich, das erste Schreiben, der erste Verwaltungsakt, dass ich dafür sorgen soll, dass nicht mehr geraucht werden darf, der ist jetzt für die Kosten erstmal, die mir da auferlegt werden oder diese Gebühr, die ich da zahlen muss, oder die Strafe, die 3000 Euro, egal. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ganz viele Vokabeln durcheinander.
Also das, es kommt ja so ein bisschen drauf an, was du im Grundverwaltungsakt, was dir aufgegeben worden ist. Ne? Also wenn du eine Raucherkneipe hast und dann nicht, also quasi die das nach dem Nichtraucherschutzgesetz eigentlich nicht in der Kneipe geraucht werden darf, dann wird dir wahrscheinlich aufgegeben worden sein, dass du nicht mehr in der Kneipe rauchen darfst. Und das muss man jetzt irgendwie, wird die Behörde wahrscheinlich mit einer Grundverfügung versucht haben durchzusetzen, wie zum Beispiel keine Aschenbecher aufstellen, Rauchenverbotsschild aufstellen, ne? Also so in diese Richtung. Das wird dann die Grundverfügung sein. Und die ist ja erstmal in der Welt und auch wirksam. Jetzt fragt man sich an zweiter Stelle, also wir sind wieder zurück beim 55, ob denn diese Grundverfügung, Aschenbecher weg, Schild aufhängen, ob das vollstreckbar ist, also in irgendeiner Form direkt durchgesetzt werden kann. Und das wäre dann jetzt eine Frage natürlich, jetzt kann man hier einfließen lassen, okay, ist vielleicht die sofortige Vollziehung angeordnet worden oder wie lange ist das Ausgangsschreiben her? Das sind jetzt so die Fragen, ist das bestandskräftig?
Ja, ich habe mir da ein bisschen Zeit gelassen, also der ist bestandskräftig, da war ich wohl nicht rechtzeitig. Dann würde ich mal sagen, wir haben wirklich einen wirksamen Verwaltungsakt, der dem Grunde nach erstmal vollstreckungsfähig ist. Aber trotzdem kann ich nicht noch vielleicht irgendwas machen jetzt, was das Zwangsgeld angeht? Komme ich da vielleicht noch mal ran? Weil ich, bei 3000 Euro ist ja wirklich viel, ne?
Das hast du das Stichwort Zwangsgeld schon gesagt.
Ja, genau.
Genau, das sollten wir mal auflösen, weil du vorher von Gebühren, Kosten und so weiter. Genau. Das wird also, ja auch von Laien sehr viel durcheinander geschmissen. Also Klaus hat ja jetzt gerade, ist in die Rolle eines Laien geschlüpft, sehr authentisch auch, ne?
Ist ganz leicht für mich.
Und du hast nach nochmaligen Lesen festgestellt, es wird jetzt ein Zwangsgeld gegen dich festgesetzt in Höhe von 3000 Euro, ne? Was hat das damit auf sich?
Also, die Ermächtigungsgrundlage für die Festsetzung des Zwangsgeldes ist 55.1, 57.1, dann kommt das Zwangsgeld, das ist
60.
In 60, genau, dann hätte man, die Festsetzung wäre in 64 und da würde man natürlich dann die Androhung mit reinprüfen, das wäre dann der 63.
Genau, die prüft man inzident später.
So, okay. Das sind alles schon Themen aus dem, sozusagen, aus dem Vollstreckungsverfahren. Also, wie und welche, also, das könnte man so gliedern, dass man fragt erstmal nach, welches Zwangsmittel wäre denn hier überhaupt statthaft? Mhm. Und in der zweiten und Stufe dann ist denn das, die Verfahrensstufe, liegen die Voraussetzungen der Verfahrensstufe, also hier der Festsetzung vor.
Mhm.
Bei der ersten ist das richtige Zwang, also, der ersten Frage, ist das Zwangsmittel richtig, das richtige Zwangsmittel überhaupt angewendet worden. Die sind in 57 Absatz 1 geregelt.
Mhm. Soll ich mal vorlesen nochmal?
Sehr gerne.
Übrigens, wir prüfen jetzt natürlich die Zwangsmittel, weil wir die den unanfechtbaren Grund-VA, den bestandskräftigen Grund-VA, den haben wir ja oben gerade geprüft. Das ist ja unser erster Schritt in der materiellen Prüfung. Da sind wir jetzt drüber hinweg, haben gesagt, der ist bestandskräftig. In Klammern, in Klausuren ist der häufig auch für sofort vollziehbar erklärt, ne, wenn er nicht schon Kraft Gesetzes sofort vollziehbar ist. Aber in unserem Fall ist er jetzt so bestandskräftig. Und dann 57 Absatz 1 VWVG sagt, Zwangsmittel sind und dann Ersatzvornahme, Paragraph 59, Zwangsgeld, Paragraph 60 und drittens unmittelbarer Zwang 62 einschließlich Zwangsräumung. Ja, was ist jetzt was?
Genau, also das Gesetz nimmt einen schon so ein bisschen an die Hand und zeigt auch, wo man vertiefend lesen kann. Also wenn es nicht kein Schwerpunkt in der Klausur ist, sollte man trotzdem immer diese Abgrenzung bringen zwischen den unterschiedlichen Zwangsmitteln. Das Einfachste, was man immer rauskicken kann, ist unmittelbarer Zwang, weil der ist Ultima Ratio. Ne? Also wenn man irgendwie ein anderes Mittel aus Verhältnismäßigkeitsgründen, Gesichtspunkten sieht, dann sollte man das natürlich ziehen. Mhm. Die Ersatzvornahme.
Das kann man, das ist auch im Normtext, ne? Mhm. Ist das wieder gespiegelt bei 62 VWVG. Die Vollzugsbehörde kann unmittelbaren Zwang anwenden, wenn andere Zwangsmittel nicht in Betracht kommen oder keinen Erfolg versprechen oder unzweckmäßig sind. Subsidiarität oder Ultima Ratio.
Mhm. Ersatzvornahme wäre ein anderes Zwangsmittel. Das kommt nur in Betracht bei vertretbaren Handlungen. Das heißt, wenn ein Dritter diese Handlung, die dem Betroffenen aufgegeben sind, auch durchführen können. Also nicht bei höchstpersönlichen Pflichten oder bei Unterlassungspflichten unter anderem. Und das kann man dann abgrenzen zum Zwangsgeld. Zwangsgeld ist sozusagen das klassische Mittel, um den Willen eigentlich zu beugen. Und genau, also das die klassische, ich würde sagen fast immer, dass das, was am häufigsten vorkommt.
Und anders als die Ersatzvornahme geht das Zwangsgeld halt eben vor allem auch bei unvertretbaren Handlungen, also die nicht Dritte vornehmen können. Mhm. Ja. Und wie ist das hier?
Vielleicht ein kurzer Einschub. In der Klausur oftmals der Vortrag, meistens vom Antragsteller, Kläger, wenn Zwangsgeld festgesetzt wird, nein, das ginge ja nicht. Zunächst müsste man ja eine Ersatzvornahme machen, selbst bei so einem Fall, wie ich den eben geschildert habe. Und dann wird immer argumentiert, es gäbe da eine Hierarchie, nämlich Ersatzvornahme vor Zwangsgeld und Zwangsgeld vor Ultima Ratio, nämlich dem unmittelbaren Zwang. Und das ist eben nur ein Stück richtig. Richtig ist natürlich, haben wir gerade gesagt, unmittelbarer Zwang als Ultima Ratio nur in Ausnahmefällen. Aber welches Zwangsmittel ich nehme in Bezug auf Ersatzvornahme oder Zwangsgeld, richtet sich nur danach, welches die größere Effektivität verspricht. Und da hat die Behörde dann eben ein Ermessen, welches sie auswählt. Also der Vortrag, den wir ganz oft in der Klausur, in den Aktenauszügen lesen, das geht so nicht mit dem Zwangsgeld. Ihr hättet erst eine Ersatzvornahme durchführen müssen, trägt nicht, weil regelmäßig die Behörde schon auch sagt, warum sie das Zwangsgeld angewendet oder angedroht hat und dann später festgesetzt hat und es dafür auch gute Gründe gibt. Also da nicht sich aufs Glatteis führen lassen.
Auch hier wieder, ne, alles ermessen im Vollstreckungsverfahren, grundsätzlich. Ich kenne gar keine Ausnahme jetzt im Vollstreckungsverfahren, ne, hinterher bei den Kosten, Martin, ne, werden wir nochmal gucken.
Da ist dann mit dem Essen wieder, muss man ein bisschen
aufpassen, genau. Aber sonst grundsätzlich alles ermessen. Und es gilt insgesamt eben der Numerus Clausus der Zwangsmittel. Außer diesen drei gibt es, sind ja auch drei, ne? Ja, klar, sind drei.
Ja, mit der Zwangsräumung.
Genau, mit der Zwangsräumung 3-4, so nach dem Motto. Außerdem gibt es nichts. Da eine Bonusfrage jetzt für die Polizeirechtlerinnen und Rechtler unter uns, vielleicht auch für dich, Martin. Und zwar, wie ist das denn, wenn ich eine Platz- oder Wohnungsverweisung durchsetze? Die wären ja herkömmlicherweise durchgesetzt, indem Menschen in Gewahrsam genommen werden. Das hatte ich zum Beispiel, als ich am Amtsgericht war, als Richter auch häufig. Die müssen dann natürlich auch persönlich angehört werden. Dann muss ich ins Polizeipräsidium fahren, in die Gewahrsamszelle und die betroffenen Personen persönlich anhören. Ist das Ersatzvornahme? Ist das Zwangsgeld oder unmittelbarer Zwang? Da muss man aufpassen und darf sich nicht aufs Glatteis führen lassen. Hast du eine Idee?
Ja, es wäre natürlich die Frage, ob es eine Ersatzvornahme, dann müsste es ja eine vertretbare Handlung sein. Und ob ich jetzt solche Sachen irgendwie vertreten kann, das ist ja eine an die Person selbst gerichtete Maßnahme, also höchstpersönliche Leistungspflicht, die kann ich also nicht Ersatz vornehmen. Ein Zwangsgeld, wenn ich jemandem sage, du darfst hier nicht sein, ist es auch nicht.
Das hat mit den herkömmlichen Zwangsmitteln gar nichts zu tun, sondern wofür ich nur sensibilisieren möchte, die in Gewahrsamnahme zur Durchsetzung einer Platz- oder Wohnungsverweisung, die ist gestützt auf 35 Absatz 1 Nummer 3 und 4 PolG. Insoweit gelten die Vorschriften des Vollstreckungsrechts nicht. Und da noch ergänzen, das haben wir noch gar nicht gesagt, die Vorschriften zur Vollstreckung nach dem PolG stehen, Beauftragter für das PolG bist du, Martin.
Genau. Wir haben quasi das Gleiche, was wir jetzt in den 55 fortfolgenden VWVG haben, haben wir in sehr ähnlicher Form in den 50 fortfolgenden PolG NRW. Also auch den zum Beispiel am Anfang ja schon zitierten 55.1, der steht eigentlich wortgleich in 50.1 Polizeigesetz NRW,
ja,
weil die nicht nach VWVG vollstreckt, sondern nach ihren eigenen Regeln im Polizeigesetz.
Ja. Super. So viel also zu den Zwangsmitteln. Und wie ist es jetzt hier? Wer klärt uns auf oder mich? Bei unserer Raucherkneipe, ist das in Ordnung mit dem Zwangsgeld?
Ach so, ja. Hier ist das natürlich ein bisschen schwierig, wie der Tenor im Bescheid ursprünglich aussah. Ne? Also wenn es heißt...
Hat der Klaus uns ja nicht so genau gesagt. Ne?
Ja, ich habe den in meiner Angst, dass ich jetzt da zahlen muss, übergelesen. Also ich meine mich zu erinnern, da stand drin, ich soll ein Raucherverbots Schild aufstellen und ich muss die Aschenbecher wegstellen und darf sie auch nicht mehr aufstellen.
Genau, dann hat man jetzt hier eine Schwierigkeit. Also einmal bei, wir hatten ja gesagt, Ersatzvornahme geht nur bei vertretbaren Handlungen und bei dem Unterlassen der Wiederaufstellung der Aschenbecher hätte man eine unvertretbare Handlung. Aber das hängt dann natürlich dann auch mit der Formulierung des Bescheids zusammen. Ne? Also man kann das ja vielleicht auch anders aktiv formulieren.
Ja, wobei, wenn der Tenor nur Beseitigung der Aschenbecher wäre, das kann natürlich jeder machen. Ne? Aber dieses Unterlassen als solcher, also haben wir hier so eine gewisse Gemengelage, Schild und Schild anbringen, Aschenbecher wegnehmen, das ist durchaus vertretbar, ne? Vertretbare Handlung, aber das Unterlassen der zur Verfügung stellen eher nicht.
Genau, also das könnte man so, glaube ich.
Das ginge also nur mit Zwangsgeld grundsätzlich. Ne? Und dann macht man auch alles in einem sozusagen, eine Effektivität der Verwaltungsvollstreckung. Dann ist es auch jedenfalls im Rahmen der ordnungsgemäßen Ermessensausübung zulässig, das Zwangsgeld insgesamt anzuwenden. Oder hier, wir sind ja noch bei der Festsetzung, bei der Prüfung der Festsetzung. Also richtiges Zwangsmittel plus, können wir erstmal nichts gegen sagen.
Genau.
Dann geht's weiter.
Festsetzung gehen wir jetzt erstmal von aus, weil du ja schon den zweiten Brief bekommen hast. Mhm. In dem ersten Brief wird wahrscheinlich die Grundverfügung drin gestanden haben und schon die Androhung des Zwangsgeldes.
Mhm. Wo haben wir das schon angesprochen? Bei unserer Behördenklausurfolge haben wir ausführlich drüber gesprochen.
Genau, und da kann man vielleicht noch mal so ein bisschen erinnern. Also wie gesagt, Formvorgabe war ja Schriftform 63.1.1, Zustellungserfordernis 63 Absatz 6, Bestimmtheitserfordernis 63 Absatz 3. Aber das ist ja tatsächlich, glaube ich, willst du das vorlesen oder ist das nur zur Erinnerung?
In Auszügen, ne? Wir haben, ja, wie gesagt, in der Behördenklausur darüber geredet. Und das ist ja ganz interessant, dass diese Zwangsmittelandrohung wird in der Regel mit dem Grund-VA verbunden. Warum das geht, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und rechtlich gesehen ist das allerdings ein anderes Verfahren schon, ne? Das ist ja ein Bescheid, aber dann hat man erst den Grund-VA, sozusagen das Grundverfahren, primäre Ebene, und in dem gleichen Bescheid packe ich schon die Zwangsmittelandrohung rein, was ja schon Teil des Sekundärverfahrens ist, ne? Und der Verwaltungsvollstreckung.
Und wenn man diese Klausuren liest, in denen mehrere Tenöre enthalten sind, dann sieht man auch, dass immer nur häufig nur die Grundverfügung geprüft wird und dann meinen viele bearbeitet, sie seien fertig, aber in den Lösungsskizzen steht dann ganz klar drin, nee, wir haben ja nicht einen Verwaltungsakt, sondern zwei oder drei oder vier. Ne? Also es geht nicht nur darum, dass man jetzt sagt, stell die Aschenbecher weg, sondern auch Zwangsgeld, quasi Durchsetzung dieser Grundverfügung.
Genau. Also 63, die Androhung. Absatz 1, Zwangsmittel sind schriftlich anzudrohen. Da haben wir schon mal ein Formerfordernis. Absatz 2, die Androhung kann mit dem Verwaltungsakt verbunden werden, durch den die Handlung, Duldung oder Unterlassung aufgegeben wird. Sie soll mit ihm verbunden werden, wenn ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat. Ne? Und auch da können wir Bezug nehmen auf unsere Behördenklausuren. Häufig wird ja die sofortige Vollziehbarkeit angeordnet oder besteht Kraft Gesetzes. Und dann soll man sogar das mit dem Grund VA verbinden. Das heißt im Regelfall und nur im Ausnahmefall nicht. Und wie du schon gesagt hast, der Absatz 6, da ist das Zustellungserfordernis, das ist auch für unsere Bescheidklausuren wichtig. Und nochmal zu Erinnerung, wir prüfen jetzt die Androhung nicht, weil es um die Rechtmäßigkeit der Androhung als solche geht, sondern wir sind ja bei der Festsetzung. Ne? Aber die Rechtmäßigkeitsvoraussetzung der Festsetzung ist nun mal die Androhung. Ja, beim POLG, bei der Androhung, da gibt es, glaube ich, einen Unterschied, einen kleinen, oder, Martin?
Ja, da sind die Zwangsmittel möglichst schriftlich anzudrohen, also kein zwingendes Schriftformerfordernis.
Genau. Das war der Unterschied, auf den ich zu sprechen kommen wollte, dass der 56 Absatz 1 Satz 1 POLG. Es gibt immer so kleine Unterschiede, das ist ganz schön fies. Naja.
Muss man halt dann tatsächlich immer lesen. Ja. Ja. Genau, also wir sind ja eigentlich nur auf die Androhung eingegangen, weil wir gesagt haben, im ersten Schreiben wird wahrscheinlich drin gestanden haben, Grundverfügung, Androhung. Und jetzt hast du das zweite Schreiben bekommen. Das heißt, wir gucken für die Frage der Rechtmäßigkeit in den Tatbestand des 64.
Ja.
Jetzt muss ich nochmal zwischenfragen. Wir hatten ja eben gesagt, das erste Schreiben, das hat ja eigentlich gar keinen Ausfluss, ob das rechtmäßig ist oder nicht. Auf das Zwangsmittel. Jetzt gucken wir doch auf die Androhung im ersten Schreiben. Nochmal da der Hinweis, es sind zwei Verwaltungsakte, ne? Dass das nochmal rausgearbeitet wird. Also wir haben es eben angesprochen, nur nochmal deutlich machen, das sind zwei Verwaltungsakte. Deswegen nochmal auch der Hinweis, wenn die Klausur durchgelesen wird, genau gucken, gerade auch wenn wir eine Rechtsanwaltsklausur haben, was ist das Mandantenbegehren, was ist schon passiert und gegen was können wir uns jetzt hier nur noch wehren. Ja, sonst schreibt man am Anfang ganz viele richtige Sachen, aber komplett an der Lösung vorbei.
Ja, ist wichtig, die Unterscheidung. Ne? In der Behördenklausur auch noch besonders, weil die Regelungen sich unterscheiden. Wie gesagt, die Zwangsmittelandrohung ist ja Teil des Vollstreckungsverfahrens schon. Wir haben schon gelernt, 28 Absatz 2 Ziffer 5, keine Anhörung erforderlich, oder 112 Justizgesetz NRW, Rechtsmittel haben gegen die Androhung keine aufschiebende Wirkung. Ne?
Aber vielleicht liest du den 64 mal vor, das ergibt sich nämlich auch aus dem Wortlaut, meine ich.
Wir kommen jetzt nämlich zum 64, da ist die Festsetzung geregelt. Wird die Verpflichtung innerhalb der Frist, die in der Androhung bestimmt ist, nicht erfüllt, so setzt die Vollzugsbehörde das Zwangsmittel fest. Und da wird jetzt erstmal noch was zur Sprache gebracht, nämlich die Fristsetzung nach 63, das haben wir nicht vorgelesen, das lese ich jetzt auch mal noch weiter vor, 63 Absatz 1 Satz 2. Dem Betroffenen ist in der Androhung zur Erfüllung der Verpflichtung eine angemessene Frist zu bestimmen. Eine Frist braucht nicht bestimmt zu werden, wenn eine Duldung oder Unterlassung erzwungen werden soll.
Ja, die Regelung macht ja auch Sinn. Also zum einen auch wieder für die Klausur. Bitte einmal schauen, ist die Frist angemessen? Da haben wir immer die komplette Bandbreite. Teilweise neigen die Referendare dazu, extrem lange Fristen zu setzen. Da kann man ruhig, ich sag mal, so ein Monat ist immer ganz gut, wenn irgendwas gemacht werden soll. Oder
Aschenbecher kriegt man auch schneller weg.
Genau, richtig, nämlich guter Hinweis, wenn es wirklich leicht ist. Ich erinnere da an einen Sachverhalt, da soll einfach nur ein Wohnwagen weggefahren werden. Da brauche ich keinen Monat setzen, da kann ich eine Woche setzen, das ist auch in Ordnung. Da ist dann immer der Vortrag desjenigen, der beschwert ist. Also eine Woche ist ja viel zu kurz. Wirklich immer fragen, um was geht es jetzt hier. Ne? Also das ist der eine Punkt, eben die richtige Frist zu bemessen.
Und dann, wie gesagt, bei Unterlassung und Duldung braucht man keine Frist, macht ja auch häufig gar keinen Sinn. Ne? Wenn ich sage, du sollst es unterlassen, Aschenbecher aufzustellen, das ist ja praktisch eine Dauerpflicht.
Das kann ich schnell umsetzen, im Regelfall, ja.
Genau.
Wir waren beim Trennungsprinzip und wenn man den Wortlaut liest, dann steht da ja erstmal nicht drin, dass man die Androhung nochmal vollständig prüfen muss. Also die Angemessenheit der Frist, das würde ich, glaube ich, wenn ich auf der Ebene der Festsetzung bin, beim zweiten Verwaltungsamt schon gar nicht mehr
anfangen. Genau, ist Frage der Androhung.
Ja, also da würde ich eigentlich gar nicht, also nur wenn ich die Androhung, also quasi gegen das erste Schreiben vorgehe, dann kann ich auch gucken, ist die Frist angemessen. Aber wenn ich schon im zweiten bin, dann prüfe ich nur noch, gibt es eine Verpflichtung oder eine Frist und ist sie nicht eingehalten? Und dann wird festgesetzt.
Ja, zum Polge gibt es da wieder einen kleinen Unterschied, ne?
Genau, das Polizeigesetz hat nämlich so eine schöne Norm wie den 64 VBVG gar nicht. Das heißt, eigentlich kommt das Polizeigesetz auch ohne so eine Festsetzung aus, was sich auch daraus erklärt, dass das VBVG ja eher für die Behörden gedacht ist, die vom Schreibtisch aus agieren und das Polizeigesetz eher für die, die dann unmittelbar in der Situation ihre Zwangsmittel auch anwenden. Für einen Fall gibt es dann aber im Polizeigesetz doch wieder eine Festsetzung und das ist, wenn die Polizei, sollte sie das mal tun, auf ein Zwangsgeld zurückgreifen. Das ist nach 53 Absatz 1 in der dort genannten Höhe festzusetzen.
Ja, und im Übrigen, ich meine, es schadet ja nicht festzusetzen, das heißt als Minusmaßnahme darf die Polizei es grundsätzlich auch sonst, ne, im Vollstreckungsverfahren.
Genau.
Okay. Macht ja auch Sinn, wie du sagst. Verwaltungsvollstreckung, das geht alles überwiegend vom Schreibtisch aus und die Polizistinnen und Polizisten da an der Front sozusagen, wie man so schön sagt, die reagieren ja in der Regel ganz schnell. Ja, wir haben ja gesagt schon, dass alle Sachen, die in der Vollstreckung laufen, grundsätzlich Ermessensentscheidungen sind. Und wenn man sich mal den Wortlaut von dem 64 nochmal anschaut, wird die Verpflichtung nicht erfüllt, so setzt die Vollzugsbehörde das Zwangsmittel fest. Das hört sich, also ich finde, wenn man es liest, hört sich es eher wie eine gebundene Entscheidung an. Ist so fast richtig, jedenfalls nach der Rechtsprechung des Nordrhein-Westfälischen Oberverwaltungsgerichts handelt es sich hierbei um einen Fall des intendierten Ermessens. Gefährliches Wort. Ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle ja nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Es bedeutet, im Regelfall ist festzusetzen und nur in Ausnahmefällen darf man abweichen, so ähnlich wie eine Sollvorschrift. Nächster Prüfungsschritt wäre dann welcher?
Die Anwendung des Zwangsmittels?
Ja, wobei, wenn wir jetzt bei dem Beispielsfall bleiben, wir prüfen die Rechtmäßigkeit der Festsetzung des Zwangsgeldes, ne, dann sind wir ja noch nicht bei der Anwendung, aber wenn das Zwangsgeld dann beigetrieben würde, ne? Das ist letztlich eine Frage der Beitreibung des Zwangsgeldes.
Genau, also wenn es dann tatsächlich soweit ist, ob dem was entgegenstehen würde, ja. Also wir sind bei 65.3, also als Vollstreckungshindernis.
Ja, jetzt prüfen wir dann die Vollstreckungshindernisse. Die können wir in Kürze einmal ganz schnell durchgehen. Ist recht überschaubar oder schnell zu merken. Also bei 65 VWVG überschrieben Anwendung der Zwangsmittel und dann Absatz 3, der Vollzug ist einzustellen. A, sobald sein Zweck erreicht ist, B, dem Betroffenen die Erfüllung der zu erzwingenden Leistung unmöglich geworden ist oder C, die Vollstreckungsvoraussetzungen nachträglich weggefallen sind.
Da fällt mir natürlich ein, ich habe die Kneipe ja jetzt vor kurzem verkauft. Ist das eigentlich ein Vollstreckungshindernis?
Da könnte man drüber nachdenken, ne? Mhm. Also nach dem, was du vorgelesen hast. Aber wenn die Vollstreckungsvoraussetzungen nachträglich weggefallen sind, könnte das ja sein, weil er kann es nicht mehr.
Ja, jetzt, wenn du keine Kneipe mehr hast, kannst du auch kein Schild anbringen, ne?
Aber wenn man den mal weiterliest, den 65 Absatz 3 C Satz 2.
Mhm. Da steht drin, Paragraph 60 Absatz 3 bleibt unberührt. Und jetzt springen wir mal zu Paragraph 60. Das ist eine Regelung des Zwangsgeldes. Und da Absatz 3, zahlt der Betroffene das Zwangsgeld nicht fristgerecht, so wird es im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Das ist der Satz 1. Dann Satz 2, die Beitreibung unterbleibt, sobald der Betroffene die gebotene Handlung ausführt oder die zu duldende Maßnahme gestattet. Ein Zwangsgeld ist jedoch beizutreiben, wenn der Duldungs- oder Unterlassungspflicht zuwidergehandelt worden ist, deren Erfüllung durch die Androhung des Zwangsgeldes erreicht werden sollte.
Genau, das hätte man bei der Unterlassungspflicht auf jeden Fall. Da könntest du wahrscheinlich nichts mehr gegen unternehmen.
Richtig, genau.
Das ist ein bekanntes Klausurproblem, das ich als Referendar noch kenne. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Martin, ob du es auch schon mal in Klausuren hattest oder?
Bisher noch nicht, aber dann weiß ich
auch. Gott sei Dank, ich wollte nichts etwas Neues sagen.
Nee, aber das firmiert alles so ein bisschen unter der Überschrift oder dem Problem endgültiger Verstoß gegen eine Unterlassungspflicht. Ich habe gegen eine Unterlassungspflicht verstoßen und ich kann die zukünftig nicht mehr erfüllen. Wenn du deine Raucherkneipe schließt dann und vorher gegen die Unterlassungspflicht verstoßen hast, ohne dass ein Zwangsgeld festgesetzt worden ist, dann kann man sich ja durchaus fragen, also Kneipe ist zu, du kannst der Pflicht nicht mehr nachkommen. Welchen Sinn und Zweck hat jetzt noch ein Zwangsgeld? Wir sagen jetzt, Zwangsgeld ist dafür da, um Pflichten durchzusetzen, aber du kannst sie ja gar nicht mehr erfüllen. Nur dann ist natürlich klar, das kann ja nicht sein. Ne? Zwar hat das Zwangsgeld keinen Strafcharakter, aber wenn klar wäre, dass ich bei endgültigen Verstößen nie mit einem Zwangsgeld zu rechnen hätte, dann wäre das Verwaltungsvollstreckungsverfahren ineffektiv. Ne? Dann würdest du halt sagen, ja, ich verstoße jetzt gegen alle meine Pflichten, ist ja egal, ne? Ich schließe danach halt.
Richtig, genau. Auch da der letzte Hinweis zu den Klausuren, immer darauf achten, gerade wenn wir ein Zusammenspiel haben zwischen Normen aus dem Strafgesetz und der StPO und den Verwaltungsvorschriften. Das eine kann Indiz sein, bedingt aber nie das andere. Also wir haben ja ganz oft, dass vielleicht ein Verfahren eingestellt wird der Staatsanwaltschaft und trotzdem die Ordnungsbehörde eine Verfügung, eine belastende Verfügung erlässt. Derjenige, der die belastende Verfügung bekommt, sagt dann immer, ja Moment, das ist doch eingestellt worden, ihr könnt ja gar nicht mehr gegen mich vorgehen. Und da ist dann regelmäßig natürlich das Trennungsprinzip in anderer Natur, nämlich dass die Behörden, dass die Verwaltungsbehörden eben nicht an Entscheidungen grundsätzlich gebunden sind der Strafverfolgungsbehörden. Da natürlich auch ganz wichtig repressiv und präventive Maßnahmen.
Das bedeutet übrigens auch, dass auch bei endgültigen Verstößen gegen solche Unterlassungspflichten der Grund VA sich noch nicht erledigt. Also nach 43 Absatz 2 VWVFG. Das heißt, wenn du dich jetzt gegen eine Festsetzung wehren möchtest, dann solltest du im besten Fall aus allen Rohren schießen. Das heißt, auch den Grund VA angreifen. So, der hat sich nicht erledigt mit der Schließung der Kneipe. Ja, den 60 Absatz 3 VWVG haben wir ja gehört. Im Polgi gibt es so eine ähnliche Norm, ein bisschen versteckter, aus der sich ergibt, dass ein Zwangsgeld auch dann beigetrieben werden oder festgesetzt werden kann, wenn keine Verstöße mehr zu befürchten sind. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ist ein bisschen versteckt, ne? Ein bisschen tricky, finde ich.
Den 53 Absatz 3?
Ja, genau, der 53 Absatz 3.
Genau, da haben wir auch in Satz 1, 2, 3, das Zwangsgeld ist jedoch beizutreiben, wenn der Duldungs- oder Unterlassungspflicht zuwidergehandelt worden ist, deren Erfüllung durch die Androhung des Zwangsgeldes erreicht werden sollte.
Mhm.
Dann noch mit der Rückausnahme, wenn weitere Zuwiderhandlungen nicht mehr zu befürchten sind, kann davon abgesehen werden, hast du erwähnt, alles ermessen eigentlich, kann davon abgesehen werden, wenn das eine besondere Härte darstellen würde.
Ja, und daraus ergibt sich auch, ne, sind weitere Zuwiderhandlungen nicht mehr zu befürchten, so kann davon abgesehen werden. Ne? Also im Grundsatz ist das trotzdem dann noch zu holen. Ja, und dann zum Schluss, wie immer im Örecht, das, was ich persönlich ja immer am meisten gehasst habe, sorry, dann kommt
die Verhältnismäßigkeitsprüfung nach 58.
Genau. Ja, und da kann dann alles kommen, ne? Also, was heißt alles? Aber spätestens in der Angemessenheitsprüfung, da kommt der Rundumschlag. Da gibt's eigentlich keine Besonderheiten zu beachten, außer, wie gesagt, der Umstand, wenn der Grund VA irgendwie rechtswidrig ist, das kann halt einen Ermessensaspekt bedeuten.
Mhm.
Und sonst kommt's zu sehr auf den Einzelfall an, als dass wir da jetzt abstrakte Ausführungen zu treffen könnten.
bei den Abschleppmaßnahmen vielleicht, ne? Also da kommt dann immer der Parkplatz, der noch frei war, 100 Meter weiter. Genau. Vielleicht sowas, ne?
Ja, ja, das ist eine gute Brücke, weil die Abschleppfälle spielen vor allem im Bereich des Sofortvollzugs eine Rolle, der ja dann Thema in unserer nächsten Folge sein wird, oder?
Genau.
Vielleicht ganz zum Schluss noch, sofern sich ein Verwaltungsakt als rechtswidrig gestaltet und man eine Behördenklausur hat und man stellt das fest, kann man das im gerichtlichen Verfahren immer dem Gericht mitteilen. Der Verwaltungsakt ist dann auch immer aufzuheben. Also wir dürfen nicht an einem rechtswidrigen Verwaltungsakt als Behörde festhalten, nur um jetzt noch ein Zwangsgeld oder ein Zwangsmittel durchsetzen zu können. Wir sind als Behörde natürlich gehalten, weil wir ja gebunden sind an Recht und Gesetz, den Verwaltungsakt dann eben auch aufzuheben. Das kann man immer der Behörde mitteilen. Und ganz zum Schluss noch, wenn wir im Klageverfahren sind, als Beklagte können wir nicht für erledigt erklären. Das wird gerne dann gemacht. Das geht nicht, ne? Also man kann sich einer noch abzugebenden Erledigungserklärung anschließen. Das ist so die klassische Formulierung, aber weder im Aktenvortrag noch in der Klausur bitte, bitte nicht für erledigt erklären.
Ja, gilt im Zivilprozess im Übrigen auch, ne? Genau. Ja, Erledigung war das richtige Stichwort. Ich würde sagen, dann ist unsere Folge zum gestreckten Verfahren erledigt. Beziehungsweise Martin, hast du noch was zu ergänzen?
Nee, nichts mehr. Außer, dass Klaus jetzt leider eine ziemlich hohe Rechnung noch liegen hat.
Ja, ja, das stimmt. Genau. Ja gut, ich lass mal den Hut rumgehen.
Die Rechnung, die kommt später noch. Erstmal als nächstes werden wir uns mit dem Sofortvollzug beschäftigen. Aber was das gestreckte Verfahren anbelangt, war es das in dieser Folge, würde ich sagen. Ja, ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Vielen Dank, Klaus und Martin.
Vielen Dank.
Danke.
Und ich bedanke mich auch bei dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast es lehrreich gefunden und vielleicht auch ein wenig unterhaltsam. Alle hier geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. Und Refport ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm. Das war's für diese Folge. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.